Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Heute spreche ich mit Martina Linatas, Autorin, Politikwissenschaftlerin und Expertin für soziale Ungleichheit. In ihrem Buch Unverdiente Ungleichheit verbindet sie persönliche Erfahrungen vom Aufwachsen im Obdachlosenheim bis zu familiären Wurzeln in Mexikos Oberschicht mit wissenschaftlicher Analyse. Wir sprechen darüber, wie Ungleichheit entsteht, warum sie Demokratien gefährdet und was jede und jeder Einzelne tun kann, um gegenzusteuern. Hört selbst.
Ja, heute zu Gast Martina Linatas. Ich freue mich mega doll. Ich bin riesen Fangirl von dir, kann man glaube ich so sagen. Ich folge dir jetzt schon seit einer Weile und finde deine Arbeit absolut großartig. Ich kann es nur jedem empfehlen, dir zu folgen und sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, die du so tagtäglich versprühst. Und bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, würde ich mich sehr doll freuen, wenn du dich einmal selber vorstellst. Du kannst es aber total frei machen. Also du musst es nicht so klassisch, ich bin und mache das, sondern auch gerne so, was macht dich aus? Ne? Also wer bist du so als Mensch?
Oh Gott, wenn ich das so sagen will, bin ich direkt verlegen und überfordert. Ja, ich freue mich auch mega, mega doll auf unser Gespräch. Bin sehr gespannt. Genau, ja, ich bin Martina Linatas, Politikwissenschaftlerin und mit Leib und Seele, habe Ungleichheit.info, die Wissensplattform, mitgegründet und vor einigen Monaten kam mein erstes Buch raus, Unverdiente Ungleichheit, und was das für Wellen schlägt, das hat mich selber total und total positiv auch vor allem überrascht. Und ansonsten, was mich auch als Menschen ausmacht, ist, glaube ich, dass ich extrem große Bedeutung auch einfach derzeit mit meiner Familie und meinen Freunden beimesse. Vielleicht auch mit einer der Gründe, warum ich eher in der Wissenschaft als in der Politik bin. Weil ich einfach mitbekommen habe, was es heißt, im politischen Betrieb viel zu arbeiten. Ich war Pressereferentin von den Grünen in aller Transparenz beim Bundestagswahlkampf 2017 und habe dann noch als studentische Mitarbeiterin auch im Bundestag gearbeitet, im Büro und im Team von Annalena Baerbock. Und ja, Wissenschaft ist, macht mega, mega viel Spaß, aber lässt eben einen doch dann auch mehr Möglichkeiten und Räume für Familie und für FreundInnen.
Dankeschön. Du hast gerade schon erwähnt, du hast dein erstes Buch geschrieben, Unverdiente Ungleichheit. Und du schreibst in deinem Buch unter anderem, dass du in einem Obdachlosenheim in Kiel groß geworden bist, während ein Teil deiner Familie in Mexiko zu den reichsten und einflussreichsten Kreisen gehörte oder gehört. Was würdest du denn sagen, wie haben diese extremen Lebensrealitäten dein Verständnis von Gerechtigkeit geprägt?
Ja, das Spannende ist ja aber auch, dass ich mich zum Beispiel an dieses Obdachlosenheim gar nicht erinnere. Und ich glaube auch ein interessanter Side-Fact, ich habe es erst vor wenigen Jahren erfahren. Also ich weiß gar nicht genau, ich muss irgendwann nochmal nachbohren bei meinen Eltern, warum sie niemals davon gesprochen haben. Ich war bereits über 30, als ich die Info auf den Weg mitbekam, so hey, ja, und damals im Obdachlosenheim, so warte mal, stopp, was? Also wir sind zwar in Armut groß geworden, mein Bruder und ich zumindest in den Anfangsjahren, haben das aber nicht bewusst abgespeichert als Erinnerung. Also ich zumindest nicht. Und mein Bruder ist ja nochmal 2 Jahre jünger, also der gewiss auch nicht.
Ja.
Und meine Eltern haben es auch echt geschafft, dass wir uns niemals so gefühlt haben, als würden wir in Armut groß werden. Das heißt, Fragen der Finanzen war niemals etwas, was thematisiert wurde. Ich glaube, es ist einfach wirklich auch wirklich durch diesen Kontrast, den ich erlebt habe, für mich selber auch erstmal klar geworden. Als wir dann nämlich mal zum Beispiel nach Mexiko geflogen sind, auf Einladung von der Patentante von meinem Papa, die ist nach Mexiko ausgewandert vor mittlerweile 50, 60 Jahre dürfte das locker her sein. Ich glaube eher 60. Und sie hat eben sehr reich und sehr mächtig geheiratet. Und das war krass. Das war einfach extrem zu erleben, was es eigentlich heißt. Auf der einen Seite sucht man immer nach Sparangeboten, geht eher am Sonntag auf den Flohmarkt Klamotten shoppen oder auf dem Schwarzmarkt in Polen, wenn man die Familie besucht. Ja. Und auf der anderen Seite ist man in diesem riesengroßen Anwesen, in so einer gated Community, wo eine Person immer vorne steht und zwar auch bewaffnet. Wo man dann auch jedes Mal halt dran vorbeigeht, wenn man rausgehen möchte, raus auf die Straßen, wo einem dann auch in Mexiko natürlich auch die Form der Armut nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ins Gesicht schlägt, als es in Deutschland der Fall ist, wo es viel verdeckter ist und wo wir auch von der sogenannten relativen Armut sprechen und nicht von der extremen, absoluten Armut, die ja in Mexiko nochmal eine ganze Ecke krasser ist.
Würdest du, also erstmal total spannend, was du sagst, ne? Ich finde das total interessant. Also erstmal finde ich es interessant, dass du selber dich gar nicht mehr so ans Obdachlosenheim erinnerst und gleichzeitig aber auch trotzdem diese krasse diesen krassen Unterschied wahrgenommen hast, ja, in Mexiko zu sein und dann in diesem riesen Anwesen, in einer gated Community und so weiter, auch bewaffnete Menschen, die irgendwie auf dich aufpassen und so, hat das dir auch Angst eingeflößt so ein Stück weit oder hast du dich immer wohl und sicher gefühlt?
Nee, es war eine andere Erfahrung in Mexiko auch deswegen, weil natürlich auch uns angesehen wurde als hellhäutige Familie mit hellen Augen, dass wir entweder AusländerInnen sind, wobei auch meine Familie hat helle Augen und helle Haut. Und natürlich wirst du dann auch in Mexiko, und das wird ja auch nach wie vor so passieren in Ländern, in denen die Armut gravierender ist, dass Menschen auf dich zukommen mit offener, ausgestreckter Hand und betteln und dich auch anschauen. Und es wird einem auch mitgegeben, ne? Also unsere Großtante und überhaupt unsere Familie hat uns immer wieder eingeflößt, wir müssten vorsichtig sein und wir sollten auf unsere Taschen aufpassen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich auch die Dinge, die einem dann auch klar werden, erst dann, wenn man in solche Länder reist, doch als kleines Kind so, okay, krass, was? Ich soll beklaut werden können oder ich soll besonders vorsichtig sein. Das war schon eine besondere Erfahrung damals auch. Ich war, glaube ich, so 8 oder 9 Jahre alt. Ja.
Und würdest du sagen, dass dich irgendwas davon, oder nicht irgendwas davon, sondern dein ganzes Großwerden eigentlich, alles, was du erlebt hast, was prägt dich am meisten im Hier und Jetzt und auch mit Blick auf die Arbeit, die du leistest?
Es waren definitiv die Reisen. Also ich bin auch ein Reisefreak, immer schon gewesen. Und habe jedes Mal, sobald ich konnte, Geld zusammengekratzt und bin irgendwo hingereist. Mhm. Es war Mexiko, wurde mir seitens meiner Familie natürlich gegeben, mit auf den Weg gegeben. Da waren wir dann 2-mal während meiner Jugend. Dann bin ich nach dem Abitur nach Chile gegangen, habe dort erst in einem Waisenhaus gearbeitet, so ehrenamtlich ein paar Monate und bin dann auf Reisen gegangen. Und meine Liebe und meine Begeisterung für Lateinamerika, da bin ich treu geblieben. Mhm. Das heißt, ich war auch am Rumreisen und habe immerzu diese extreme, krasse Schere zwischen Arm und Reich gesehen und auch diese extreme Ungerechtigkeit, die für mich damit einherging, weil ich nicht so ganz begriffen habe und das auch verstehen wollte. Wie kann es sein, dass ich in diesem wohlbehüteten Land Deutschland groß geworden bin, so viele andere Lebenschancen habe? Für mich ist das ja schon klar geworden, allein der Move von Polen nach Deutschland hat schon extrem viel verändert.
Yeah, yeah.
Wenn ich mich mit meinen Cousins und Cousinen unterhalten habe, die alle im Schnitt einen Ticken älter sind als ich, dann waren die da echt baff, was ich als junge, erwachsene Person oder Studierende mir alles leisten konnte mit meinen Nebenjobs und was ich für Länder bereist habe. Und die konnten das nicht. Und wenn ich dann in Lateinamerika unterwegs gewesen bin, habe ich gemerkt, okay, krass, ich treffe immer wieder auf Menschen aus Europa. Aber andersherum, wie häufig habe ich schon eigentlich Menschen aus Lateinamerika gesehen? Bei uns, in Deutschland zum Beispiel oder in anderen europäischen Staaten. Und das war auch mit einer der Beweggründe. Ich weiß noch, ich bin damals nach Chile gegangen und hatte erst gedacht, ich werde wahrscheinlich irgendwas mit BWL studieren, kam zurück und dachte so, nee, Pustekuchen, es muss Politikwissenschaft werden, Politikwissenschaft in Kombination mit Kunstgeschichte. weil ich einfach wirklich verstehen wollte, was dieser Ungerechtigkeit zugrunde liegt. Und habe dann im Laufe meines Studiums, Bachelor und Master war es dann nur noch Politikwissenschaft, verstanden wirklich, dass diese Schere zwischen Arm und Reich das Querschnittsthema und das Querschnittsproblem zu allen anderen gesellschaftlichen Problemen und Herausforderungen der Gegenwart ist. Und das fand ich total spannend zu sehen.
Ja, ich finde, weißt du, was ich spannend finde? Dass du so früh wusstest, was du machen willst. Das fand ich auch in deinem Buch spannend. Ganz am Anfang schreibst du das auch. Und ich finde das krass, weil ich kenne sehr, sehr wenig Menschen, die in jungen Jahren schon wussten, was sie machen wollen, das gemacht haben und das dann auch im späteren Alter ausüben. Ich meine, du bist immer noch sehr jung. Und trotzdem ist es ja... Nee.
Ich bin überhaupt nicht so jung. Ich bin nicht.
Doch, das ist sehr, sehr jung noch, finde ich. Und nein, aber ich finde es wirklich krass, weil, weißt du, so, du hast es, und das meine ich halt, und vielleicht hat dich da doch mehr geprägt, als dir bewusst ist. Also, ne, dieses Großwerden irgendwie gefühlt in der eigenen Armut, die dir aber gar nicht so bewusst war, und dann diesen Reichtum kennenlernen, und dann hast du gesagt, dann hast du relativ früh gesagt, jetzt muss ich Politikwissenschaft, weil ich habe auch so eine Schere kennengelernt, aber habe daraufhin nicht resultiert, okay, ich möchte Politikwissenschaften studieren. Und heute denke ich, hätte ich mal sowas gemacht, ich glaube, das hätte mich viel mehr interessiert, als das, was ich habe BWL studiert, ganz klassisch, wie es viele machen, und denke heute so, Gott, würde ich im Leben nicht mehr machen, würde ich auch niemandem zu raten.
Ernsthaft? Also es war nicht bei mir so alles so linear, ne? Also im Nachhinein, wenn man zurückblickt, dann erkennt man vielleicht auch eher solche Muster, die man zu Anfang vielleicht gar nicht so sehr zu deuten weiß. Ich wollte mit 4 Anwältin werden. Anwältin oder Richterin, Jura studieren. Das ging ungefähr so 10 Jahre lang, dieser Berufswunsch oder diese Richtung des Studiums. Ich habe nämlich damals einen Anwalt kennengelernt als kleines Kind. und fand das voll cool. Der bringt also die Bösen hinter Gitter und der sorgt für
das. Ja, so denkt man, ne? Oh.
Ja, genau. Und dann halt im Teenageralter habe ich begriffen, warte mal, so funktioniert das
Horror.
Nicht unbedingt. Ja, von da an bin ich dann doch abgerückt und habe ich ja gerade gesagt, ne, bevor ich nach Lateinamerika ging, war das für mich eigentlich eher noch so Richtung BWL gehend. Und dann erst wurde es ein bisschen klarer. Ja. Ich habe aber auch in Bachelorzeiten zwischen diesen zwei Stühlen Kunstgeschichte und Politikwissenschaft gegangen, weil ich beides total spannend fand. Mm. Naja, so richtig, richtig klar war es dann nicht. Also es hat sich dann immer weiter herauskristallisiert. Und das stimmt schon, dass da bei mir aber dieser Gedanke verstehen wollen, was so die Gesellschaft ausmacht, prägt, was ihr so die allgemein verbindlichen Regeln mitgibt, dass das im Vordergrund stand. Und deswegen, ich glaube, ich musste damals auch vielen Leuten erklären, warum Kunstgeschichte, ob ich jetzt einfach nur so kunstaffin sei, ja, zwar schon auch, aber Studium tatsächlich, weil ich das auch verstanden habe, Kunst als einen direkten Spiegel der Gesellschaft und was sie prägt und ausmacht. Mhm. Wenn man Kunst wirklich verstehen will, muss man sich auch mit der Geschichte auseinandersetzen, mit den Normen und Wertvorstellungen und dem, wie die Geschichte ja auch die Gesellschaften geprägt hat. Ja, genau. Mhm.
Sehr spannend. Mal ehrlich, niemand hat Bock auf nervige Werbung. Aber alle haben Lust, dazu zu gehören. In der Impact Masterclass gehörst du dazu. Und das Beste, du bekommst hier nicht nur Wissen und Werkzeuge an die Hand, sondern auch die Fähigkeit, anderen in deinem Umfeld genau dieses Gefühl von Zugehörigkeit zu geben. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Viel Spaß! Bevor wir jetzt in die gesellschaftliche Ungleichheit noch ein bisschen mehr eintauchen, würde ich tatsächlich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen in deine Familie, weil was ich auch extrem spannend in deinem Buch fand, und sowas zieht mich immer total an, ne? So persönliche Geschichten. Und du schreibst, dass deine Mutter unter anderem ein abgeschlossenes Physikstudium vorweisen kann. Dein Vater hat, glaube ich, ein Philosophiestudium abgebrochen, aber finde ich nicht weniger uninteressant, finde ich auch sehr spannend. Und trotzdem mussten deine Eltern ja in Deutschland beide von vorne anfangen. Und genau diese finde ich, wie ich finde, sehr schon fast tragischen Geschichten eigentlich, ne, von Menschen, die hochgebildet sind, die aber ihre Abschlüsse in neuen Ländern, wo sie starten müssen, nicht anerkennen können oder nicht werten lassen können. Das irritiert mich irgendwie immer. Und ich habe mich gefragt, welche Schlüsse ziehst du daraus? Also über das Versprechen, dass ja in modernen Gesellschaften wie auch Deutschland oder in einem Wohlstandsland wie Deutschland der soziale Aufstieg möglich ist.
Ja, es ist, glaube ich, auch bei meinen Eltern aber nochmal eine besondere Nummer. Insofern, ich weiß gar nicht, ob meine Mutter damals, die war ja hochschwanger nach Deutschland gekommen, überhaupt selber von sich aus ein Interesse daran hatte, als Physikerin wieder an der Uni anzufangen. Weil für sie im Vordergrund stand erstmal, okay, ich habe jetzt zwei Babys auf dem Arm. Ich war ja keine 2 Jahre alt. Dann kam mein Bruder, dann hatte sie 2 davon.
Crazy.
Ja, total crazy. Und ich konnte ja gar kein Deutsch sprechen.
Ja.
Das ist jetzt etwas, was ich in meinem Buch nicht ausführe, aber dass meine Mutter nach Deutschland gekommen ist, war jetzt eigentlich nicht so unbedingt irgendwie ein intrinsischer Antrieb ihrerseits, sondern dann wurde sie halt aus Versehen noch mit meinem Bruder schwanger und dann saß sie halt im Pool. Mein Vater kam jedes Wochenende zu Besuch und dachte sie, oh Gott, ey, aber mit 2 Babys jetzt hier als Alleinerziehende im Alltag habe ich keine Lust drauf. Und als Physikerin hat sie in Polen jetzt auch nicht so endlos viel verdient an der Universität. Und dann ging es einfach vordergründig wirklich darum, ich muss Geld verdienen für meine Familie. Mhm. Und gerade so eine Fachsprache auch in der physikalischen Welt, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Das heißt, bei ihr stand im Vordergrund einfach, ich brauche jetzt eine Ausbildung, die mir Geld bringt.
Ja.
Und schlussendlich, wenn man sich das mal anschaut, was dann aber auch für Lebenschancen aufgekommen sind für meine Eltern, einfach nur durch diesen Schritt von Polen nach Deutschland, ist sie am Ende des Tages ja auch wirklich sehr gut gefahren. Ich bin mittlerweile, ist sie in demselben Unternehmen, in dem sie vor über 30 Jahren angefangen hat, ist sie immer noch angestellt. Und hat sich hochgearbeitet. Sie hat damals eine Ausbildung gemacht zur Buchhalterin und ist von der Buchhalterin hochgearbeitet, mittlerweile auf einer Position als Controllerin. Und ich bin unfassbar stolz auf das, was meine Mama geschafft und geleistet hat. Das heißt, insofern hat ja zum Beispiel dieses Erfolgsversprechen beziehungsweise Leistungsversprechen in Deutschland für meine Eltern durchaus auch stattgefunden. Das Krasse ist aber, und da muss ich auch echt immer, deswegen, ich bin nicht so ein Fan davon, Schubladen aufzumachen, Leute irgendwie reinzulegen oder dann auch so Klischees zu bedienen. Bei meinen Eltern hat es insofern geklappt, mein Vater wiederum, der hat dann eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger und der hat gemerkt, dass die Beförderung immer nur irgendwelche Oscars oder Peters bekommen haben und nicht er selbst. Es hat ihn hart frustriert, weshalb er sich schlussendlich dann auch selbstständig gemacht hat, was ja auch wieder sehr von Erfolg gekrönt war. Das heißt, meine Eltern haben es echt geschafft. Aber ich sehe auch, wie andere Familien, die ja gleichermaßen ausgewandert sind, die neu ihr Leben gestartet haben in Deutschland, sich ebenfalls auf gut deutschen Arsch aufgerissen haben,
ja,
sehr, sehr viel gebracht haben, sehr, sehr viel geleistet haben, auch wirklich große Bereitschaft da an den Tag gelegt haben. Und die hatten dann an mancher Stelle nicht so großes Glück wie wir. Denn das muss man auch immer wieder betonen. Wir hatten sehr großes Glück. Zum Beispiel auch meine Mutter, die hatte immer wieder Leute, die sie wirklich an die Hand genommen und nach oben mitgezogen haben und gesagt haben, ich glaube an dich und ich möchte, dass du es schaffst. Und dasselbe kann ich für mich selber sagen. Ich bin damals in den Kindergarten gekommen, ich hatte noch keine Deutschkenntnisse, nicht im Ansatz so sehr wie die anderen Kinder. Und ich erinnere mich an die Frauen im Kindergarten, die sich besonders um mich gekümmert haben. Und ich erinnere mich an die Lehrer in der Grundschule, die sich besonders um mich gekümmert haben, weil sie gesehen haben, dass meine Eltern beispielsweise in Armut leben und dass ich nicht leisten können, von A nach B uns zu fahren, wenn wir, keine Ahnung, es gab zum Beispiel einen total tollen Lehrer, den Herrn Kuhlhoff, der war damals Direktor an der Grundschule Welsee, und der hat meinen Bruder und mich, als wir damals auf die Welsee-Schule gekommen sind, darauf gebracht, hey, habt ihr nicht Lust auf Schach? Und es hat mega viel Spaß gemacht, aber auf diese Turniere haben dann unsere Eltern uns nicht rumfahren können. Und das hat dann Herr Kuhlhoff übernommen.
Ja, krass.
Und das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist etwas, was dann wirklich auch wieder zeigt und davon zeugt, wie bedeutend Solidarität ist und eben auch die Glücksmomente und die Glückstreffer, auf wen trifft man denn so im Leben und wer unterstützt und hilft. Und das ist auch der Punkt, den ich immer wieder klar mache. Ja, sicher, es kommt auf die eigene Leistung und auch auf viel Fleiß an, aber eben auch darauf, dass man sehr viel Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch erfährt.
Ich habe mich gerade gefragt, wodurch Glück eigentlich entsteht. Das ist jetzt eine philosophische Grundsatzdiskussion, glaube ich. Aber ist Glück so, oder entsteht Glück vielleicht durch das, was du auch selber ins Universum gibst? Also weißt du, was ich meine? Vielleicht warst du ja auch auf eine gewisse Art und Weise sehr nahbar und Menschen wollten dir helfen und dich unterstützen, während andere das vielleicht nicht sind und dadurch dann weniger Glück haben. Was aber auch wieder irgendwie die These unterschreiben würde, man kann alles schaffen, wenn man nur hart genug arbeitet oder wenn man nur nett genug grinst oder so. Das ist ja Quatsch. Also das ist ja nicht Glück. Was würdest du sagen? Welche Menschen erfahren Glück in unserer Gesellschaft?
Ja, ist jetzt, glaube ich, so eine Frage auch wirklich, wie spirituell angehaucht ist man, glaubt man an solche Sachen.
Ja, genau, zum Beispiel.
Aber ich glaube, auch da spielen wieder ganz viele verschiedene Faktoren mit rein. Ne? Also ich hatte zum Beispiel auch bestimmt Glück, weil mein Bruder und ich als kleine Kinder, ich habe gestern Fotos rausgekramt, wir sahen so niedlich aus. Und wenn man niedlich aussieht, dann muss man vielleicht auch mal den Kiddies eher helfen.
Ja.
So vielleicht. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch die Nichte von meinem Partner, die ist so zuckersüß und die weiß immer ganz genau, was sie sagen muss, um dann so richtig in den eigenen Bann zu ziehen. Und da haben wir uns jetzt auch drüber unterhalten, so krass, die Kleine ist erst 7.
Ja.
Aber die weiß genau, wie sie uns kriegt. So.
Ja.
So toll ist die. Und natürlich ist das auch wiederum nicht allen in die Wiege gelegt. Und dann wirkt man natürlich aber auch und kriegt dann auch vielleicht eher was von den Leuten zurück. Aber ich glaube, dass es einfach auch dann doch einen sehr, sehr großen Teil gibt, wo man einfach, also einen großen, großen Anteil, auf den man überhaupt keinen Einfluss hat.
Genau.
Also trifft man dann am Ende eben auf einen solchen Lehrer, weil hätte es diesen Lehrer da nicht gegeben, ich hätte noch so niedlich grinsen können. Es brauchte auch einen tollen Lehrer, der von sich aus überhaupt die Kapazitäten hatte und die Lust hatte, sich dieser Kinder nochmal anzunehmen, wo er merkt, so okay, deren Leben ist vielleicht ein bisschen anders und härter. So. Also von daher, ich glaube, da spielen so viele Faktoren mit rein. Und das ist auch der Aspekt, den ich halt vor allem stark machen möchte. Es gibt nicht auf alles irgendwie nur diese eine Rechnung, die man aufstellen kann. Und es geht nur um den eigenen Fleiß und die eigene Leistung und das eigene Talent und die eigene Intelligenz oder whatsoever, sondern extrem, extrem viele Faktoren, die da zusammenkommen.
Total. Und würdest du trotz deiner privaten und eigenen Erfahrung jetzt sagen, dass man in Deutschland alles schaffen kann, wenn man nur hart arbeitet?
Nein, einfach nein.
Ja.
Das geben die Statistiken auch nicht her.
Ja.
Es gibt immer wieder die Ausnahme von der Regel. Es gibt immer wieder schöne Anekdoten. Und ich selber kann ganz tolle Anekdoten erzählen. Aber halt auch die, dass man ja auch gerne die Anekdoten von den Leuten hört und den Menschen zuhört, die es geschafft haben. Das heißt, da ist ein riesengroßer Bias drin. Wir hören dann 100 Geschichten von Menschen, die Erfolg hatten, weil sie sich angestrengt haben. Und sie alle können natürlich die Geschichte erzählen. Und weil ich damals so viel geleistet habe und so fleißig war. Aber wir fragen ja nicht die anderen 99 der 100. Hey, und erzähl mal deine Geschichte. An welcher Stelle hat es bei dir nicht geklappt? Vielleicht, weil, keine Ahnung, die Mutter war plötzlich alleinerziehend und hat ihren Job verloren. Und dann wurde es schon echt extrem schwierig und hart. Und man hat auch einfach ganz ein anderes Gefühl gehabt, als man dann in der Schule gewesen ist oder an die Uni gegangen ist. Was kann ich jetzt überhaupt studieren? Darf ich mir Fehler erlauben? Darf ich mir Fehltritte auch wirklich erlauben und so weiter? Oder was, wenn man eben nicht diesem einen Menschen begegnet ist, der einen unterstützt hat? Und die Sache ist auch die, es gibt ja dafür durchaus in der Wissenschaft sehr viele Indikatoren, die man sich auch genau anschauen kann. Und eine ist, ein sehr bedeutender ist die sogenannte soziale Mobilität. Die kann man messen, man kann schauen, wie wichtig ist das Elternhaus. Also ist die soziale Mobilität, kann ich sozioökonomisch hochgehen oder auch absteigen, je nachdem, was ich für ein Elternhaus habe. Und es ist auch jetzt schon wieder letzte Woche ein neuer Bericht von der OECD erschienen, der wirklich zeigt, in Deutschland sind wir auf einer sehr klebrigen Leiter. Es gibt nicht diesen sozialen Fahrstuhl, man stellt sich rein und kann einfach auf den Knopf drücken, sondern wer in Deutschland in Armut geboren wird, bleibt in aller Regel arm. Und wer mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wird, wird sehr wahrscheinlich fortan auch mit diesem speisen. Und das ist auch eine Tendenz, auf die Politik eine sehr, sehr große Wirkung haben könnte, indem sie zum Beispiel auch die Bildung besser ausbaut. Warum zur Hölle haben wir als drittenreichste Nation der Welt so viele marode Schulen, so große Probleme mit Lehrermangel? Warum sind die Kitas dann auch bitte schon so schlecht ausgestattet? Überhaupt, es fehlt an so vielen Kita-Plätzen. Ja. Warum hat man nicht mehr Ganztagsangebote? Warum fördert man nicht Menschen mit Migrations-, mit internationaler Geschichte? Und solche Aspekte spielen da komplett auch mit rein.
Und
von daher, ja.
und um das also zu ergänzen oder weiter auszuführen, ne, weil ich bin ja selber Mutter von einem 5-jährigen Sohn und was ich auch beobachte, ist nicht nur diesen Fachkräftemangel, die fehlenden Plätze und so weiter, sondern auch, wie die Kinder ausgebildet werden, also wie die teilweise angegangen werden, wie sie gelehrt werden und so weiter. Auch das finde ich krass irritierend manchmal, ne? Also wie da schon so Vorurteile geprägt werden, wie da schon Ungleichheiten verstärkt werden, wie nicht unterstützt wird, dass Menschen eben aus unterschiedlichen Backgrounds kommen, dass Menschen unterschiedlich aussehen, dass Menschen eben unterschiedliche Chancen schon vom Start weg mitgegeben haben. Ich finde, auch da müssten LehrerInnen und ErzieherInnen ausgebildet werden, auf Empathie, auf soziales Empfinden und so weiter, was einfach de facto nicht stattfindet. Also da fängt es ja auch an.
Absolut, absolut. Und es gibt ja auch immer wieder diese Berichte, dann werden da immer mal wieder irgendwelche neuen Studien auch erhoben, das finde ich auch klasse, die zeigen, was für eine Bedeutung einfach nun bereits dein Vorname hat.
Ja, ja.
Ob dein Vorname mit Deutsch kommt oder eben als wäre er türkischstämmig oder sonst irgendwie noch einem anderen Land zugehörig. Ne?
Ja.
Und das finde ich halt auch wirklich krass, also davon dann zu erzählen, es käme einzig und allein auf deine Leistung an, ist auch einfach nur Quatsch. Es geben die Statistiken, es geben all die Studien, die es zu diesem Thema gibt, wirklich nicht her. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, und das ist auch das, worum es in meinem Buch sehr stark geht, ist, dass Deutschland einfach keine Leistungsgesellschaft mehr ist.
Ja.
So, wir sind eine Erbengesellschaft. Mehr als die Hälfte aller Vermögen besteht aus Erbschaften und Schenkungen. Und wenn mehr als die Hälfte aller Vermögen aus Erbschaften und Schenkungen besteht, dann ist es auch herzlich egal, ob ich einen tollen Uni-Abschluss in der Tasche habe, sondern es kommt einfach zunehmend darauf an, in welche Familie werde ich geboren. Werde ich eines Tages erben? Ja oder nein? So, das hat einfach mit Leistung, mit meiner persönlichen Leistung, herzlich wenig zu tun.
Ja, ja, total. Ich finde es im Übrigen krass, ich bin ein bisschen älter als du und ich habe damals im Studium gesagt bekommen, also unsere Professoren haben uns damit entlassen und gesagt, euch braucht die Gesellschaft, ihr seid die Arbeitskräfte, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben, ihr werdet mit Geld überschüttet werden, ihr werdet alle einen Job finden und so. Ich glaube, meine ersten 3 Jobs waren unbezahlte Praktika, die ich machen musste, weil ich nirgendwo eine Bezahlung bekommen habe und weil ich nirgendwo einen richtigen Job bekommen habe. Es war so traurig, wirklich. Also und das war damals schon so, das war wann habe ich meinen Abschluss gemacht? Jetzt muss ich lügen, 2012, glaube ich. Also crazy, ne?
Ja, und auch genauso in puncto Praktika. Ich habe mal ein Praktikum gemacht nach meinem Masterabschluss bereits. Und ich wollte unbedingt mal zur UN. Ich wollte mal gucken, wie die Vereinten Nationen so funktionieren. Habe auch die Zusage erhalten und habe dann ein 3-monatiges Abpraktikum gemacht. Ich habe zum Glück während meines Masters bereits gearbeitet als Pressereferentin. Und schwuppdiwupp waren Tausende von Euro, die ich mir auf die Seite gepackt habe, die ich erstmals aufbauen konnte, wieder weg, weil dieses Praktikum war unbezahlt.
Ja,
und
furchtbar.
Genf, wo das Ganze stattgefunden hat, ist eine schweineteure Stadt. Und ich bin also zu der UN gegangen und dachte mir nur zu Beginn, wow, so viele POC, so viele People of Color, so viele Leute aus verschiedensten Ländern. Und dann komme ich mit diesen Menschen in ein Gespräch und stelle fest, ja, aber alle aus wohlhabenden Staaten, aus wohlhabenden Familien, ne? Also dann auch dann die Eltern wiederum Diplomaten sind oder irgendwelche, ja, keine Ahnung, andere krasse große Jobs haben, dass die sich das überhaupt leisten können, dass deren Kinder für einige Monate, einige waren da ja auch für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr, unbezahlte Praktika in einer schweineteuren Stadt machen. So. Also auch da wieder so diese, man merkt es ja immer wieder. Es gibt so viele Stellen, an denen klar wird, dass dann Geld doch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Meine Ersparnisse waren danach weg.
Das ist furchtbar. Und ich finde gerade, ich muss gerade darüber nachdenken, weil du auch zum Thema, ne, man kann alles in Deutschland erreichen, wenn man hart genug arbeitet. Und hast du gesagt, ja, aber es werden ja gar nicht alle Leute dazu befragt, sondern eben nur ein Teil. Und das sind ja oft auch immer die gleichen Menschen, ehrlicherweise, die nämlich tatsächlich, egal was sie vielleicht sonst noch für einen Background haben, vielleicht sind sie neurodivergent, vielleicht haben sie eine Behinderung, vielleicht haben sie eine andere Hautfarbe. Und trotzdem kommen sie aber vielleicht aus sehr reichem, wohlhabendem Hause und haben dadurch ja auch schon wieder sehr privilegierte Startbedingungen, die viele andere Menschen in dieser Gesellschaft nicht haben. Und das ist ja per se nicht schlimm. Aber ich finde, schlimm ist, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt und man nicht anerkennt, dass das die Schere quasi immer größer macht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, das ist halt der Punkt mit der Startlinie. Also wo beginnen wir eigentlich überhaupt den Wettlauf im Leben? Und das ist ja gerade jetzt, also Wettlauf im Sinne ökonomisch betrachtet, ne? Wer erzielt höhere Einkommen, wer erzielt höhere Vermögen? Und wir starten einfach nicht alle bei Null. Ist einfach der Fall.
Nee.
Und natürlich ist es dann auch nochmal so, dass wenn du weiter vorne startest, dann auch irgendwann schneller Einkommen, schneller Vermögen aufbauen kannst und dann auch wieder ins nächste Level schneller kommst. Also die Sprossen nach oben, wenn du bereits sehr weit oben bist, die sind dann auch enger beieinander. Aber überhaupt der Schritt von unten bis zur Mitte hin ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt. Ja. Und bis zur Sprosse da ganz nach oben, da ist diese gläserne Decke. Das ist auch das, was der Elitenforscher Michael Hartmann immer wieder klar macht, dass die Eliten gerade in der Wirtschaft durchaus unter sich bleiben. Also, dass auch die Menschen aus diesen Eliten heraus sich immer heraus rekrutieren. Da spielt dann nicht nur allein auch das Portemonnaie der Eltern eine Rolle, sondern auch noch der sogenannte Habitus. Mhm. Also, wie souverän trittst du eigentlich auf? Das ist zum Beispiel etwas, was ich glücklicherweise in die Wiege gelegt bekommen habe. Und ich glaube, das ist auch ein etwas, was ich auch festgestellt habe bei Freunden, die vermögend sind oder die aus reichem Hause stammen. Die treten ganz anders auf, auch in diesen Kreisen. Wie mit einer absoluten Selbstverständlichkeit können die sich da bewegen, wissen, welche Getränke, welches Besteck sie wann wie verwenden sollten oder zu sich nehmen dürfen und so weiter, welche Gespräche man führen kann. Und ich war einfach nicht nervös, wenn ich mit den Reichsten und Mächtigsten gesprochen habe, aber eben in Teilen auch, weil ich das schon mitbekam auf dem Weg durch meine Familie, auch durch andere Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das ist auch etwas, wo ich gemerkt habe, die Leute, die sehr reich und sehr mächtig sind, die unterhalten sich auch gerne mit mir und öffnen sich mir gegenüber, weil sie das Gefühl haben, ach, du bist aus meiner Welt.
Du bist
okay,
eine von
dann
ihnen, ja.
Können wir miteinander ins Gespräch kommen. Dann gebe ich dir auch gerne ein Interview. Und so wurde ich ja auch quasi weitergereicht. Das ist der sogenannte Schneeballeffekt. Ich habe ja Interviews geführt in Deutschland wie in Mexiko mit den mächtigsten Wirtschaftsakteuren. Und das hat nur so gut funktioniert, weil am Ende eines Interviews immer ich dann auch noch die Frage gestellt habe, könnten Sie mich bitte weiter in Kontakt bringen mit anderen Akteuren, die ebenfalls zur Elite gehören? Und das haben die in aller Regel getan. Und ich weiß, dass sie das getan haben, weil wir uns gut verstanden haben, auch menschlich. Mm. Und diesen Habitus, den kriegst du aber auch nicht an der Schule beigebracht. Nee. So, sondern du sprichst mit deine Eltern lesen dir zum Beispiel entweder vor oder man geht in Museen oder man geht ins Theater, in die Oper und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was bei meiner Familie zum Beispiel auch immer einen sehr hohen Stellenwert hatte. Bildung. Meine Mutter war die krasseste Leseratte und ich fand es immer cool zu lesen. Und meine Familie, auch in Mexiko, aber auch väterlicherseits, das sind sehr viele MusikerInnen und KünstlerInnen dabei. Das heißt, man geht auch ständig dann in die Oper oder ins Theater. Mhm. Und das ist auch etwas, was einen prägt und einem weitere Türen öffnet. Und auch da wieder ist dann aber nicht nur der Habitus entscheidend, sondern hat man das nötige Geld dafür, ne? Mhm. Weil wenn du in Armut groß wirst, wie willst du dir das eigentlich leisten? Wer kann denn dann da schon irgendwie in so eine Vorstellung auch gehen, in so eine kulturelle?
Ja, voll. Und gleichzeitig ist das für mich persönlich der größte Spagat, den ich gerade in meiner Arbeit und auch im Leben leiste. Also dieses, welches Spiel will ich eigentlich mitspielen um A, meine Rechnung bezahlen zu können, aber gleichzeitig auch meinen Werten treu zu bleiben. Und da würde mich mal interessieren, wie gehst du damit um? Weil das finde ich unglaublich hart, ne? Du hast vorhin gesagt, du hast auch mal für Annalena Baerbock gearbeitet. Auch die kann man ja so und so sehen, ne? Auch da gibt es ja zwei Seiten zu irgendwie der Medaille, wie bei allen Menschen, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Wie gelingt dir das? Einerseits mit deiner Arbeit Geld zu verdienen und irgendwie fürs, ich war am Wochenende, am Donnerstag auf einer Lesung von Gilda Sahibi, die kennst du wahrscheinlich auch. Und genau. Und sie hat dann irgendwie so gesagt, wir Menschen, wir tragen alles in uns, aber wir wollen immer zu den Guten gehören. Und ich wollte jetzt gerade zu dir sagen, du gehörst ja quasi zu den Guten, weil du versuchst ja so, und das ist natürlich Quatsch, weil wir alle irgendwie auch alles in uns tragen. Und auch das nur aus meiner Perspektive als gut betrachtet ist, Menschen, die dann irgendwie die CDU, CSU wählen oder die AfD sagen, die ist nicht gut, die ist schlecht, die ist furchtbar und so weiter. Aber wie gelingt dir dieser Spagat? Dieser Spagat zwischen, was ist eigentlich gut, was ist eigentlich fair, mache ich das Richtige oder mache ich das jetzt nur fürs Geld? Wo muss ich das auch fürs Geld machen? Also wie gelingt dir dieser Spagat?
Ja, ich glaube, dieses mache ich es nur fürs Geld, da ist meine klare Antwort nein. Aber diesen Luxus kann ich mir auch leisten. Ich konnte mir das auch leisten, weil ich wusste, wenn jetzt irgendwas nicht klappt bei mir, im Laufe meines Studiums zum Beispiel, dann falle ich nicht in ein Loch und habe plötzlich Riesenprobleme und knabbere am Armutstuch, sondern dann ist meine Family für mich da.
Ja.
Hat auch natürlich dieses Sicherheitsnetz, was auch nicht alle haben, hat auch einen sehr großen Einfluss auf meine Entscheidung gehabt.
Ja.
Ich wusste, und das hat mir auch mein Vater wiederholt gesagt, so, ich kann promovieren. Er wird mich unterstützen, auch finanziell in dieser Phase. Sollte ich es brauchen. Ich brauchte es am Ende nicht, weil ich ein Stipendium bekam, aber es hätte ja sein können, dass ich es gebraucht hätte. Und überhaupt mit so einem Selbstverständnis auch an die Sache rangehen zu dürfen, ist natürlich wiederum ein riesengroßes Privileg.
Mhm.
Und ich weiß noch, ich hatte mal ein Gespräch geführt, das war mit einem Wirtschaftsakteur in Deutschland, und der fand unser Interview wohl ziemlich spannend. Und dann hat er mich danach dann angeschrieben und gemeint, sag mal, was hast du eigentlich nach der Promotion vor? Weil er hat mir auf dem Interview erklärt, ich könne ja auch, wenn ich promoviere, zum Beispiel bei denen in der Firma arbeiten. Und man kann dann sicher auch sehr schnell ein sehr hohes Einkommen aufbauen. Und ich dachte nur so, ey, warte mal, ich stehe mal einfach meiner Promotion. Und ich habe Bock auf Wissenschaft.
Ja.
Und meine Antwort an ihn war, Whisky und Revolution.
geil.
Und dann kam erstmal darauf keine Antwort. Das fand ich witzig, aber ich habe den später nochmal irgendwann getroffen. Witzigerweise auf irgendeiner Veranstaltung war das, und er meinte, weißt du was, ich fand diesen Spruch damals so cool, den habe ich meinen Töchtern direkt mit auf den Weg.
Süß.
Von daher, ich habe für mich schon begriffen, dass mich Geld allein niemals glücklich machen würde. Und
ja,
in der freien Wirtschaft könnte ich viel mehr Geld verdienen. In der Wissenschaft muss man es schaffen, dass man überhaupt eine Position bekommt. Das ist ein Nadelöhr. Und wenn das mal eines Tages nicht mehr reicht, um meine eigene Rechnung zu bezahlen, so, dann würde ich mich natürlich auch umgucken, aber aktuell kann ich auf dieser Schiene bleiben. Und die macht mir am meisten Spaß. Und ich muss auch immer zusehen, so, ich bin geprägt, dass ich sehr gerne sehr viel Herzblut in Dinge stecke, dann aber auch mich gleichzeitig nicht zu ernst nehme, also in dem Sinne so, ich identifiziere mich nicht mit meiner Arbeit, 100%.
Ja, ja.
Ich bin nicht meine Arbeit, ich bin auch ein anderer Mensch. Das heißt, wenn es nicht klappt, weil ich natürlich auch diese Notwendigkeiten sehe und habe, ich muss ja auch meine Miete bezahlen, dann würde ich mir natürlich was anderes suchen. Aber aktuell klappt das eben dann doch ganz gut. Von daher, das passt schon. Und da ist die Entscheidung auch nicht zugunsten von großem Geld. Hätte ich Interesse daran gehabt, großes Geld zu verdienen, hätte ich das Unternehmen meines Vaters übernommen.
Ja.
Der hatte uns mal in einem Gespräch gefragt, so, wer möchte meine Fußstapfen treten? Und ich meinte, ich habe eigentlich Bock auf Politikwissenschaft, bitte. Also so aus einem Verantwortungsgefühl war der Gedanke da, aber zum Glück hat sich das dann irgendwie noch anders geklärt. Ich konnte meinen Weg gehen und ich verdiene damit viel, viel weniger Kohle, als ich das da machen könnte. Aber ich habe Spaß im Alltag. Ich habe wirklich, wirklich Freude an den Dingen, die ich mache. Und es reicht, und zwar locker. Ich habe auch meinen alten Mietvertrag, seit ich nach Berlin gezogen bin, wohne ich in der alten WG, in die ich damals gezogen bin. So. Also ich habe auch sehr viel, auch an dieser Stelle, ne? Sehr viel Glück. Und das ist meine Empfehlung für die Leute. Aber ich merke natürlich auch aus einer sehr privilegierten Position heraus, such dir das, was dir extrem viel Spaß macht und wo du Herzblut reinstecken kannst. Weil du natürlich mit nicht so viel Zeit verbringst, auch nicht mit Freunden, auch nicht mit Partnern, wie mit deiner Arbeit. Und das macht mich extrem glücklich. Aber ich kenne auch ehrlicherweise nicht ganz so viele Menschen, die das von sich auch behaupten dürfen. dass sie wirklich ihrer Leidenschaft nachgehen konnten und damit eben das Geld verdienen konnten. Also das ist mir auch vollkommen bewusst und klar.
Ja, ja.
Genau, aber das ist so mein Balanceakt, beziehungsweise eigentlich ist es halt herzlich wenig Balance, sondern es klappt bei mir einfach gerade sehr gut.
Mal gucken, schön. Wie lange. Ja, das ist schön. Nee, und du sagst es, weil ich glaube, weil du Sinn spürst in dem, was du tust, weil du tust ja etwas super, super Sinnhaftes, ne?
Ja, für mich ist das extrem wichtig.
Ja.
Für mich ist das etwas, was einfach von Beginn an irgendwo und irgendwie auch in mir angelegt war, dieser Gerechtigkeitsdrang. Ich bin, bevor ich Politikwissenschaftlerin bin ich vor allem Demokratin. Ich habe voll Bock auf diesen Gesellschaftsvertrag, wo wir auch unsere Gesellschaften derart gestalten, dass es eigentlich um das Wohl der Breite gehen sollte. Und das ist auch etwas, was ich aber auch mir selber aneignen musste, in dem Sinne, dass mir erstmal eingetrichtert wurde zu Beginn meines Studiums. Wissenschaft ist vor allem objektiv, sollte möglichst objektiv sein, wert- und normfrei, was einfach generell nicht möglich ist. Und was ich auch mittlerweile für mich verneine, wo ich sage, nein, da glaube ich nicht dran, das ist auch Teil der Erzählung, die uns eingetrichtert wurde. So, um möglichst in unseren Silos zu bleiben, in den Disziplinen zu bleiben, um möglichst eben ja auch den Status quo in Teilen aufrechtzuerhalten. Ich finde es total absurd, wenn man sich mal anschaut, dass Wirtschaft und Finanzen, dass da häufig so getan wird, als wäre das eine Naturwissenschaft, als wäre das alles rein mathematisch, richtig, falsch, 0, 1, ja, nein. Sondern es geht ja auch wirklich um die Gesellschaften und da, und wir sollten auch viel mehr fragen, was ist gut für die Gesellschaft und nicht nur, was bringt uns Wirtschaftswachstum. Das finde ich total falsch.
Ja. Oh, ich habe so viele Fragen gerade an dich. Ich fange mal, also erstmal genau eine Sache dazu, so Thema Gerechtigkeit, weil damit setze ich mich auch gerne auseinander und habe mal so ein Beispiel auch aufgestellt oder nicht aufgestellt, sondern ich glaube sogar, dass ich das auch durch Inspiration in deinem Buch gelesen habe. Wenn Markus Söder, der ja auch Multimillionär ist und irgendwie eine reiche Erbin, glaube ich, geheiratet hat, ein bisschen was von seinem Geld abgeben müsste, damit Menschen, die hierzulande sehr, sehr arm sind, einigermaßen in Würde leben könnten, hätte er nichts verloren, aber die hätten was gewonnen. Und ich finde, das ist ein gutes Bild für Gerechtigkeit, ne? Also, weil klar kann man jetzt in Frage stellen, ob die Narrative, die ich sage, wie sowas, ob das gerecht ist, weil man ja dem armen Herrn Söder Geld wegnimmt, was er sich ja hart erarbeitet hat. Auf der anderen Seite ist bei mir immer so, dass mir geht's nicht darum, zu sagen, man muss denen was wegnehmen, weil die so viel haben, sondern mir geht's darum, nein, wie du gerade sagst, was ist gesellschaftlich gesehen, damit es allen irgendwie okay geht, was ist da fair? Und es ist doch nicht fair, dass Reiche immer reicher werden, weil sie erben und dafür nichts getan haben und arme Leute sich maßgeblich, und ich sag's genauso deutlich, den Arsch abarbeiten in Deutschland. Und hey, ich kenne so viele, die so viel arbeiten, die keine Kapazitäten mehr im Kopf haben, auch nur ansatzweise über zwischenmenschliche oder auch mentale Dinge sich Gedanken zu machen und einfach zugrunde gehen und überhaupt nicht wissen, wo oben und unten ist. Und dann aber bestimmte PolitikerInnen hier in Deutschland davon reden, wir müssen noch mehr leisten in einer Gesellschaft, die, wie du so schön gesagt hast, gar keine Leistungsgesellschaft mehr ist und schon längst keine Wohlstandsgesellschaft mehr.
Mhm. Wobei ja auch da die Zahlen sagen, dass diese Erzählung, wir müssten mehr arbeiten, auch einfach kompletter Quatsch ist. Also wir haben noch nie so viele Stunden gearbeitet und geleistet.
Ja. Ja,
so viele, also, Überstunden, davon auch zu einem sehr großen Teil unbezahlte Überstunden. Das Problem, was wir in Deutschland haben, und diese Statistiken, die dann halt herangezogen werden, die unterscheiden nicht zwischen Vollzeit und Teilzeit. Und das ist deswegen problematisch, weil viele Menschen in Teilzeit gar nicht in Teilzeit arbeiten möchten, sondern, und jetzt kommt's, fast jede zweite Frau, knapp 50% aller Frauen müssen in Teilzeit arbeiten, weil sie zum Beispiel sich kümmern müssen um Kinder oder um Angehörige.
Ja.
Und diese Infrastruktur seitens des Staates auch nicht aufgebaut wird. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir auch im internationalen Vergleich eben so schlecht abschneiden, wenn es um Frauen in Berufen geht. Also da ist auch etwas, wo ich sage, da müsste der Staat Geld in die Hand nehmen und da würde sich auch selber damit einen riesengroßen Gefallen tun.
Ja.
Plötzlich hätten wir viel, viel mehr Arbeitskraft, viel mehr Produktivität und auch mehr Gerechtigkeit in Fragen von Genderfragen. Von daher, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Das, was du jetzt gerade angegeben hast mit Söder und wenn man ihm da etwas wegnehmen würde, der Nutzen, der sich dann daraus zieht für einen weiteren Euro für jemanden in Armut, da sind wir natürlich ab direkt im Gefällen der Gerechtigkeitstheorien, der Philosophie, von denen ich auch ein großer Fan bin, was man sich auch anschauen muss. Und wo ich auch mitgehen würde und sagen würde, das Ding ist ja auch, wenn man sich gerade die Geschichte von Markus Söder anguckt, der wird einen sehr entspannten Lebensabend haben, weil er sehr reich geheiratet hat. Ja, natürlich arbeitet er selber auch, aber das wird einfach sein Einkommen und das, was er an Vermögen im Laufe seines Lebens aufbaut, wird verpuffen im Verhältnis und im Vergleich dazu, was er durch die Heirat, weil seine Frau so unfassbar überreich ist, einfach mitbringt. Und die Sache ist aber auch die, wo ich jetzt gerade bei dir noch sagen würde, wo ich noch ein bisschen weiter in die Richtung gehe. Es ist aber nicht nur so, dass man einen Mehrnutzen daraus zieht, wenn man Gerechtigkeit etablieren würde, in Fragen von Steuern zum Beispiel oder durch Steuern auch, sondern ich bin auch durchaus der Meinung, dass Überreichtum, also exzessiver Reichtum, für sich an und für sich schon problematisch ist. Also es ist nicht nur eine Frage von Verhältnis arm zu überreich. Also wie kann es sein, dass wir einerseits jedes Jahr mehr und größere Millionenvermögen, Milliardenvermögen haben? Wir haben die viertmeisten Milliardäre der ganzen Welt, obwohl Deutschland ein wirklich kleines Land ist im Vergleich zu USA, China und Indien. Also es ist echt krass. Es werden jedes Jahr mehr. Wir sind, was Milliardenvermögen anbelangt, an der Weltspitze, was auch der Anteil an Erbschaften und Schenkungen ist. Der beläuft sich auf 75-80%. Also das sind auch alles keine LeistungsträgerInnen.
Das ist gruselig.
Gleichzeitig haben wir immer mehr Menschen in Armut. Also Leute, die wirklich nicht über die Runden kommen. Was jetzt auch richtig scheiße ist, und ich sage es in aller Deutlichkeit, das Statistische Bundesamt hat gerade die Methoden geändert, um die Armut klein zu rechnen. Das ist ein absolutes Unding. Jetzt sind die Prozentzahlen also von Menschen in Armut runtergegangen, nur weil sie eine neue Methode anführen, beziehungsweise eine alte, wie sie in Deutschland seit vielen Jahren haben, nicht mehr anbringen möchten und haben sogar auf ihrer Webseite die letzten Jahre gelöscht, sodass wir in der Wissenschaft gar nicht mehr so richtig den Vergleich ziehen können. Und es wird klein gerechnet, die Armut in Deutschland. Und man sagt, man mache das deswegen, damit man europäisch das besser vergleichen kann, können die ja gerne machen, aber dann sollen die bitte weiterhin beide Methoden benutzen und zwar auch die anführen, die wir seit vielen, vielen Jahren in Deutschland anwenden.
Ja.
Und deswegen, es geht hier auch sehr, sehr um eine Frage von dieser Schere, die immer krasser und immer größer wird. Aber Überreichtum von den wirklich den Menschen an der Spitze ist auch von sich schon demokratisch und klimaschädlich. Wirklich, oder in Fragen von Klimademokratie, wirklich auch sehr, sehr kritisch zu sehen, weil Menschen, die extrem viel Reichtum haben, die überreich sind, auch sehr viel stärker zur Klimakrise beitragen. Also um ein X-faches. Je mehr Vermögen du hast, desto mehr konsumierst du auch. Das ist naheliegend, aber sie werden überhaupt nicht politisch zur Verantwortung gezogen. Und es ist auch demokratietheoretisch problematisch, wenn es zunehmend nicht mehr heißt, eine Person eine Stimme, sondern ein Euro eine Stimme. Und das ist das, was wir auch momentan beobachten. Und das nicht nur in den USA, sondern auch zunehmend in Deutschland, weil wir hier eine sehr, sehr mächtige Finanzlobby haben.
Ja. Und diese Geldmacht sozusagen, die ist ja auch Meinungsmacht, ne? Also die haben ja einfach auch dadurch, oder anders, die schärfen Narrative, die vielleicht auch für das Wohl einer Gesellschaft gefährlicher sein können.
Absolut. Und das ist echt bedauerlich, dass wir in Deutschland sehr wenig Elitenforschung haben. Also ich zitiere ja auch mal Michael Hartmann und kann kaum andere Leute zitieren, weil wir dafür überhaupt gar nicht die Mittel auch an öffentlichen Universitäten zur Verfügung stellen. In anderen Ländern, ich habe ja auch zu Lateinamerika viel geforscht und auch vergleichend mit den USA beispielsweise, da hast du eine sehr viel bessere Literatur und einen besseren Forschungsstand entsprechend. Und da wird das auch genau sich angesehen. Und das sind diese Wirkungskanäle, die sehr unterschiedlich funktionieren. Das eine ist überhaupt, dass das aktuelle Paradigma, also der Neoliberalismus, den schon in die Karten spielt, weil wir so tun, als wenn wir mehr Wohlstand für alle erzeugen könnten, wenn wir es den Reichen und den Unternehmern besser machen. Das heißt, dass einige PolitikerInnen gar nicht unbedingt direkt angesprochen werden müssen, um im Interesse der Reichen und der Unternehmen Politik zu gestalten. Es ist also eine indirekte Wirkung, aber du hast auch diese direkten Kanäle. Du hast auch sehr gut ausgestattete Lobbygruppen. Die mächtigste aller Lobbygruppen in Deutschland ist nicht etwa in der Automobilbranche oder in der Chemiebranche, sondern ist wirklich im Finanzbereich, wo sie besonders viele Gelder investieren und auf den Tisch legen, um vor allem bei der Steuergesetzgebung mitsprechen zu können, weil diese bedeutend ist. Das ist also wirklich auch direkt und gefährlich. Und natürlich dann auch, wenn du dann auch so etwas hörst, Stiftung Familienunternehmen hält dann irgendwelche Kongresse ab und er trifft sich im Hotel Adlon und Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler kommen vorbei und Ministerpräsidenten kommen vorbei und die können sich auch direkt Gehör verschaffen. Und sie haben auch wirklich Millionen, die sie in Kommunikationsstrategien in langanhaltende Kommunikationsstrategien stecken können. Das ist auch untersucht, auch für den deutschen Fall. Mhm. Das heißt, die packen Millionen auf den Tisch, weil es um Milliarden geht. Und die laufen dann Kampagnen. Die machen dann den Menschen Angst, dass wenn die Erbschaftssteuer gestärkt würde, wenn die Vermögenssteuer wieder eingesetzt würde, dass wir in der Breite der Gesellschaft darunter leiden würden. Dann wäre Omas Häuschen weg, dann wären Arbeitsplätze gefährdet, dann würden alle Reichen abhauen und dann wird die Wirtschaft darunter leiden und so weiter und so fort. Und das ist empirisch nicht evident. Dazu forschen auch mein Forschungsteam und ich. Und das ist auch das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, das zu überprüfen. Also sind diese Narrative eigentlich überhaupt der Wahrheit entsprechend oder sind es Mythen? Und wir stellen fest, da ist ein sehr, sehr hoher Mythengehalt, der sich aber hartnäckig hält, weil das, wie gesagt, langanhaltende Kommunikationsstrategien sind.
Ich finde das so gruselig, also muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wäre gerade meine Frage gewesen, ne? Wieso halten sich diese Narrative auch von PolitikerInnen, ne? Die ja irgendwie gefühlt in Deutschland Rang und Namen haben, die in Talkshows stehen, die selbst bei Social Media kommunizieren, die in anderen großflächigen Events Reden schwingen und einfach Narrative verbreiten, die so fahrlässig sind und so blut- und brandgefährlich sind. Gleichzeitig schreibst du in deinem Buch, ne, Deutschland und Mexiko gehören laut Gini-Index, also dem Index, der die Ungleichheit, glaube ich, einer Gesellschaft misst, zu den ungleichsten Demokratien der Welt. Dabei könnten ja Mexiko und Deutschland nicht unterschiedlicher sein. Das alleine sollte uns ja schon zu denken geben. Und deswegen frage ich mich, woran liegt das? Wieso, also ist das genau eigentlich alle Beispiele, die du gerade genannt hast, weil der Finanzsektor einfach so stark ist, weil Macht und Geld einfach zusammenspielen? Also woran liegt das, dass sich solche Narrative halten und die wiederum ja auch bedingen, dass zum Beispiel ein Politikum wie die AfD immer größer wird und so weiter und so fort?
Ja, das stimmt. Deutschland und Mexiko sind gemessen am Vermögen die mitunter ungleichsten Demokratien in der ganzen Welt. Das ist schon krass. Also wir haben zwar in Mexiko eine krassere Armut, aber die Qualität, also der Grad zwischen Armut und Überreichtum ist halt derselbe. Und das ist schon echt extrem heftig. Ich meine, in Deutschland haben nur noch 2 Familien mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Das muss man sich mal klar machen. 2 Familien, 42 Millionen Menschen, gleiches Vermögen. Das ist einfach wahnwitzig. So, und die Sache ist die, dass wir aktuell einfach diesen Neoliberalismus haben, der beruht auf der neoklassischen Wirtschaftstheorie und die hält sich sehr hartnäckig. Und zwar seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und das mittlerweile leider auch einfach global betrachtet. Er ist aber auch momentan sehr brüchig. Also liefert einfach nicht mehr die richtigen Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart und der Zukunft. Und wir stellen auch fest, empirisch immer wieder in der Wissenschaft, dass viele theoretischen Annahmen einfach so nicht stimmen. Die halten dem Realitätscheck nicht stand. Das heißt, wir brauchen etwas Neues und ich würde auch sagen, dass wir genau in dieser Zeit jetzt gerade leben. Entweder wir machen es immer schlimmer und wir werden einen totalen Backlash erleben. Wir werden beobachten in Deutschland, was jetzt gerade in den USA passiert, dass also Oligarchen immer mehr an die Macht kommen, dass das Geld immer bedeutender wird, dass wir eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft auch sehen, nicht nur in Fragen von Einkommen und Vermögen, sondern auch wirklich gesellschaftliche Spaltung, die stattfindet. Mhm. Oder wir müssen halt den Hebel umlegen. So, und in eine andere Richtung spazieren. Und das ist gerade mit der aktuellen Regierung sehr, sehr schwierig, weil sowohl Union als auch SPD komplett am Neoliberalismus kleben. Mhm. Und das finde ich brandgefährlich. Und das Gefährliche ist aber leider auch, dass eben die Menschen, die ein Interesse am Erhalt des Status quo haben, gerade auch sehr, sehr mächtig sind und es schwierig ist, gegen anzukommen. Weil versuch mal irgendwie in Deutschland eine Alternative, und zwar eine echte Alternative aufzubauen, zum kapitalistischen System, zum neoliberalen Paradigma, dann wirst du sofort verrufen. Und das ist etwas, da könnten wir jetzt noch weitere 1-2 Stunden drüber sprechen. Es ist international beispielsweise so, dass wir eine Renaissance des Begriffs von demokratischem Sozialismus erleben, in Frankreich, in Spanien, auch in den USA, interessanterweise, wo ja der Backlash sehr, sehr viel krasser ist. Aber hier in Deutschland, wenn du zum Beispiel hörst, wie Heidi Reichenick von den Linken irgendwie argumentiert in einer Talksendung, dann wird sie sofort angefangen, sie wollen ja nur Sozialismus.
Ja, das ja, ist ich weiß.
Getan, als wäre halt eine Alternative zum Kapitalismus immer direkt das Böse, die DDR.
So, ja, das ist ja nicht. Völliger Quatsch, nein.
Absoluter Quatsch. So, und wir brauchen auch einfach Ideen und Visionen auch in der Demokratie, weil ansonsten können wir die eigentlich auch direkt wieder in die Kiste packen. So, also es ist, ich habe Bock auf Demokratie, aber wir verabschieden uns gerade von ihr. Wir höhlen sie immer weiter aus.
Ja.
Das ist wirklich problematisch. Und für mich steht im Vordergrund nicht Neoliberalismus im Sinne immer ewiges Wirtschaftswachstum und Was das aber bedeutet, ist ja vor allem eine auseinanderklaffende Schere arm-reich. Ungleichheit wird immer krasser, Klima wird komplett zerstört, sondern nicht Wirtschaftswachstum sollte im Zentrum stehen, sondern vielleicht unsere Demokratie, unsere Gesellschaft und auch unsere Umwelt und das Klima. Und das funktioniert eben nicht in einem kapitalistischen System, wie wir es aktuell haben. Das heißt, wir brauchen etwas Neues.
Ja. Und ich finde, dabei berücksichtigen wir ja auch noch nicht mal den massiven Fachkräftemangel, der in 2027, glaube ich, neueste Studien sagen gerade, dass in 2027 der richtig spürbar sein wird, dass uns einfach Fachkräfte fehlen, weil die Boomer-Generation in Rente geht und wir viel zu wenig Nachkömmliche haben. Wir haben einfach viel zu wenig Fachkräfte, die nachkommen. Wir bekommen kaum noch Kinder. Ist auch ein Riesenindiz, was uns wirklich zu denken geben sollte. Und durch die Politik, die wir fahren und auch das Wirtschaftssystem, was wir irgendwie noch leben, schrecken wir Menschen ab. Also auch Menschen mit Migrationshintergrund wollen hier nicht herkommen, weil das überhaupt nicht mehr attraktiv ist.
Ja, das Klima, also das gesellschaftliche Klima für Menschen aus dem Ausland hierher zu kommen, wird immer düsterer, es wird braun. Die Menschen haben einfach zunehmend Sorgen und Ängste, einfach auch einfach als MigrantInnen dann hier in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden, gerade dann, wenn man es ihnen auch ansieht. Und genau wie du gesagt hast, das sind ja auch die Zahlen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, wir bräuchten eigentlich netto eine Zuwanderung von jährlich, ich glaube, 200 bis 400.000 MigrantInnen.
Ja.
Aber gleichzeitig sehen wir, dass gerade so getan wird, als wären Menschen im Bürgergeld, also die sozioökonomisch Schwächsten und Ausländer, das Problem.
Ja.
Weil es einfach so einfach ist, nach unten zu treten. Und damit macht man auch noch außerdem die AfD stark. Die Leute wählen am Ende das Original und nicht irgendeine Kopie. Und Probleme gelöst werden damit überhaupt nicht. Das heißt, man müsste den Blick nach oben wenden. Aber dafür bräuchte man dann ja auch komplett neue Konzepte und auch Menschen, also PolitikerInnen vor allem, die ja auch mutig sind, diese neuen Konzepte auch wirklich zu wagen. Ja. Und diese Gerechtigkeit auch zu etablieren, um auch wirklich die Probleme anzupacken, weil wir das brauchen. Wir brauchen eine starke Zuwanderung. Und das, ich sehe es gerade in der aktuellen Regierung leider, leider nicht. Hm. Ich hoffe sehr, sehr, dass sich wirklich in den kommenden Jahren dann noch einiges tun wird und dass wir als Gesellschaft uns generell dafür entschließen oder dazu entschließen, eher den Weg nach links zu gehen. Und ich bin zwar Politikwissenschaftlerin, und ich sollte auch überparteilich sein, das versuche ich auch immer wieder zu sein. Aber nach links meine ich einfach nur bitte weg von diesem rechten Scheiß.
Ja, ja, voll, ich verstehe das
total. Weil der Ruck, den wir hatten in der Gesellschaft, das hat doch mit Mitte nichts mehr zu tun.
Nein.
Wenn man auf Menschen im Bürgergeld trampelt, wenn man dann auch wirklich sagt, so da sind mafiöse Strukturen, das ist bescheuert.
Ja.
Das ist auch überhaupt in gar kein Verhältnis dazu, was wir an Steuereinnahmen einbüßen, in Milliarden, in zwei, in dreistelligen Milliardenbereich, im Verhältnis dann dazu, was dann Menschen im Bürgergeld vielleicht mal dann zusammen irgendwie in der Summe betrügen. Das ist irre.
Recht.
Und genauso auch mit diesen Fragen, so kann man wirklich irgendein Problem lösen, wenn man migrationsfeindlich ist, wenn man ausländerfeindlich ist, nicht ein einziges. Das meine ich mit nach links. Einfach nur bitte weiter in diese Richtung Mitte wieder zurückgehen. So, am Ende des Tages bin ich sowieso kein großer Fan von dieser Links-Rechts-Mitte Wortklauberei oder so diesen Begrifflichkeiten. Aber ich finde es total gefährlich, so zu tun, als wäre eben diese linke Politik auch nur im Ansatz so gefährlich oder irgendwie etwas,
danke,
was man Angst haben sollte.
Ja, finde ich gut, dass du das nochmal rausstellst. Wir sind jetzt am Ende, Martina. Ich könnte mit dir stundenlang weiterreden. Ich würde aber ganz gerne noch eine letzte kleine Frage, die wahrscheinlich gar nicht so klein ist, aber du kannst sie gerne kurz beantworten, fragen. Was würdest du denn jetzt den Menschen, die heute zugehört haben, mit auf den Weg geben? Was kann jeder Einzelne tun, um hier zu trotzen, um hier entgegenzuwirken, um dafür zu sorgen, dass wir nicht in der Mitte bleiben, dass wir nicht rechts sind, dass wir eher gegen links gehen und verstehen, dass es einfach unglaublich relevant ist, dass jeder Einzelne jetzt mobilisiert wird und etwas tut?
Ich glaube, es sind zwei Bereiche, also generell, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig anzuerkennen, dass es nicht eine pauschale Antwort darauf gibt, wenn man auch immer festhalten muss, dass Menschen in der Gesellschaft sehr unterschiedliche Kapazitäten haben, überhaupt an der Gesellschaft auch im Sinne des Aktivismus beispielsweise teilzuhaben. Ne? Also eine studierende Person hat bestimmt mehr Zeit und Kapazitäten als eine alleinerziehende Frau. So, und man hat auch andere Stärken, man hat auch andere Talente. Einigen Menschen würde ich raten, geh in die Politik, anderen würde ich sagen, ey, du liest voll gerne und hast so vor allem gerne irgendwie Bock auf Diskussionen und das bessere Argument, geh in die Wissenschaft, oder du möchtest dich aber stark machen und stark fühlen, auch mit Menschen, die gleichgesinnt sind, dann geh in den Bereich von Vereinen und NGOs. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber so zwei Dinge, die mir dann doch immer in der Gesamtschau dann auch wichtig sind, ist das eine, ist wirklich, sich schlau zu machen, weil Wissen einfach Macht bedeutet und sich nicht für dumpf zu verkaufen oder verkaufen zu lassen, wenn dann irgendwie PolitikerInnen einem ganz viele Narrative erzählen, die einfach Lügen sind. Also da bin ich auch bewusst bei Mythen bis hin zu Lügen. Wenn ein Markus Söder sich hinstellt und sagt, eine Erbschaftssteuer müsste reformiert werden, damit dann Omas Häuschen nicht weg ist und ich mir so denke, Alter, das steht im Gesetz drin, seit 2009 haben wir sogar Familienheime von der Steuer explizit ausgenommen. Lass dich nicht verarschen.
Ja,
lass dich nicht verarschen, wenn die Debatten in Richtung gehen, Bürgergeld, mafiöse Strukturen. Nein, die sind oben an der Spitze und zwar wirklich im Multimilliardenbereich. Also wirklich dieses Wissen ist so wichtig. Und ich würde mir auch einfach wünschen, dass Menschen sich fragen, in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Also, dass wir auch wieder visionär an die ganzen Fragen herangehen und uns überlegen, was ist uns denn wichtig und worauf haben wir Bock? Und ich weiß, worauf ich Bock habe, nämlich auf Solidarität, auf eine schöne Gesellschaft, wenn ich das Gefühl habe, dass wir überhaupt eine Gesellschaft als solche sind und nicht jeder sich selbst am nächsten steht und der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, wie es Thomas Hobbes mal gesagt hat, weil das ist gerade das, was wir seitens der Union und der AfD so mitbekommen auf dem Weg. Man ist stark und man ist Gewinner, wenn man sich selbst am nächsten ist und wenn man nach unten tritt.
Ja, ekelhaft. Das
finde ich fatal widerlich, ja, menschlich wirklich widerlich.
Ja.
Aber okay, wenn die das für sich so entscheiden, dass das die Gesellschaft ist, in der sie leben möchten, bitteschön. Meine Vision ist eine andere. Meine ist eine solidarische Gesellschaft. Darauf habe ich Bock. Und das bedeutet für mich auch, nicht nur über meine eigenen Probleme nachzudenken und innerhalb meines eigenen Tellerrandes dann halt irgendwie zu snacken, sondern auch zu gucken und über diesen hinaus zu blicken, so an welcher Stelle kann ich mich solidarisch zeigen. Und das können Alltagssituationen sein, das können aber auch Demonstrationen sein, auch wenn ich dann auch für etwas auf die Straße gehe, was mich selber gar nicht direkt oder persönlich betrifft und. Also das, da ist eine breite Bandbreite. Aber so generell sich schlau machen, und sich fragen, ob Solidarität nicht vielleicht doch ein bisschen geiler ist. So,
safe. Also mich hast du überzeugt. Ich muss sagen, ich finde es irritierend, dass Menschen sowas glauben. Also ich finde es immer irritierend, wenn ein Söder oder auch ein Merz, was die teilweise so von sich geben, was hat der Söder gerade als letztes gesagt? Irgendwas mit dem weiblichen Unterleib? Also so eine Zitate, ne? Das ist so, es ist wirklich einfach nur peinlich. Es ist peinlich, es ist unterirdisch, es ist auch ekelhaft. Das ist alles irgendwie abstrus dran. Und ich finde es dann immer irritierend, dass Menschen das irgendwie nicht als solches einordnen, sondern dann sagen, ja, aber der macht ja das Richtige, weil der will ja, dass ich irgendwie mein Haus hier kaufen kann oder so. I don't know. Das geht mir gar nicht an, aber egal.
Total toll, wie viele Döner und Würste er essen kann.
Voll.
Also dieses Phänomen Söder verstehe ich ohnehin nicht. Das gibt mir das Verständnis für als Frau, als Mensch, als jemand, der sich Zahlen und Daten anguckt und dann einfach nur permanent an den Kopf greifen kann. Sorry.
Aber ist auch egal, weil ich fand deine Ratschläge mega auf den Punkt, mega gut, weil das sind wirklich so zwei, also sich schlau machen und sich nicht für dumm verkaufen lassen. Ich liebe alles da dran. Leute, hört euch das an, nehmt es euch zu Herzen. Genau das ist es. Ich glaube, genauso können wir eine Gesellschaft solidarisch aufbauen, mit demokratischen Werten und zum Positiven wenden. Ich danke dir von Herzen. Ich fand es großartig, dass du heute da bist. Ich liebe deine Arbeit. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin damit. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.